meiner Seite herzlich willkommen. Ich bedanke mich bei den Vorstellungen von Tulpe und beim Rohdialog für die Einladung. Vorab zu meiner Person. Ich werde dann noch ein bisschen Detail erzählen, um das Ganze einordnen zu können, warum ich heute hier bin. Wieso ich darüber erzähle, obwohl ich kein islamischer Theologe bin und obwohl ich auch kein Soziologe bin. Ich wurde gebeten, weil ich auch im Vorstand eines Hilfsvereins bin, helfen und zu warten. Und da über meine persönliche Überzeugung aus Glaubensgründen eben mich dort engagiere, wurde ich gebeten, eben solch einen Vortrag halten zu dürfen, zu können. Und ja, deswegen bin ich hier. Wie habe ich mir das heute gedacht, wie das ablaufen soll? Es sollte eigentlich relativ informell laufen. Ich möchte, wie gesagt, nicht referieren. Ich möchte nicht einen Monolog halten. Mir wäre es lieb, dass wir so im Austausch wären. Wenn die Themen jetzt angesprochen werden von mir, das einfach, ich möchte einfach was sagen, dann eure Anmerkungen, eure Erfahrungen dazu geben, sodass wir eine gewisse Dynamik kriegen, dass wir im Austausch stehen, anstatt dass ich jetzt das Ganze trocken runter erzähle. Und dann zum Schluss, weil meistens ist es so, dass man dann zum Schluss die Themen vergessen hat. Es fällt ja immer ein, wenn man sich später nicht spricht. Ziel des Ganzen ist eigentlich nur ein Impuls, beziehungsweise einfach nur die Thematik zu geben. Das Thema ist ja soziale Verantwortung im Islam. Und das Vorgehen habe ich mir eigentlich so geplant, dass ich, wie gesagt, die Themen anspreche, einen theoretischen Rahmen bilde und, wie gesagt, dass jeder dann seine Anmerkungen, seine Themen, die ihm einfallen, dann spontan zu diesen Sachen, die ich aufzeige, einfach ja, für die Gemeinschaft auch die Erfahrungen eben mitgeteilt werden und dass wir so einen Austausch in den Dialog. Vom Inhalt her, wie gesagt, ist wichtig, also ich werde ein bisschen meine Person ganz kurz vorstellen, damit das Ganze eingeordnet wird. Wie gesagt, ich bin kein Theologe, ich bin auch kein Soziologe. Einfach, dass man einen Background kriegt, warum erzähle ich das oder wie komme ich dazu, dass die Leute mich gefragt haben, dass ich das mache. Im ersten Part, danach Definition der sozialen Verantwortung, was heißt das überhaupt oder was versteht ihr darunter über soziale Verantwortung? Das Ganze kurz einzuordnen im islamischen Kontext. Anschließend über den Koran, über die Ayats zu gehen, über den Propheten zu gehen, über die Sunna, was dort gesagt wird, was dort die Aussagen, die grundlegenden Aussagen zu dieser Thematik ist. Dann die aktuelle Situation, habe ich das genannt, institutionell, was bei der islamischen Tapferwende, all die Themen in Deutschland, so einen ganz kurzen Überblick und zum Schluss ein Praxisbeispiel aus der Hizmet-Bewegung, aus der ich persönlich, deswegen kurze Vorstellung zu meiner Person, warum ich zu dieser ganzen Geschichte komme und warum ich denke, dass das soziale Engagement auch im Glaubenskontext für mich persönlich ein Muss ist und nicht ein Kann. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ich lese das mal einfach mal vor. Mein Name ist Gürkan Attaş, ich bin 37 Jahre alt, ich bin verheiratet, zwei Kinder, bin geboren im Märkischen Kreis, im Sauerland, im Plettenberg. Bin von der Ausbildung her Diplomkaufmann, also ganz, ganz was anderes, Betriebswirtschaft studiert. Arbeite derzeit bei der ThyssenKrupp AG als Purchasing Manager, das ist im Einkauf, dort die Beschaffung zu optimieren. Meine aktuellen Ämter sind, ich bin Vorstandsvorsitzender einer Hilfsorganisation, nennt sich Helfen, um zu warten. Bin im Vorstandsmitglied im Ortsverband in Altenessen bei der CDU. Gehöre dem Arbeitskreis Diversity Management der ThyssenKrupp AG an, ganz speziell dort türkische Community. Da geht es um Vielfalt im Konzern, dass man das Ganze fördert. Bin bei den alten Herren, bei der Altenessen, bei der SG Altenessen tätig und bin dabei gerade ein gemeinnütziges Sozialunternehmen zu gründen. Meine Erfahrung so jetzt. Bis jetzt war es ja, sage ich mal, mehr oder weniger der Bezug zu dieser Thematik, um den herzustellen zu können. Meine Erfahrung im sozialen Bereich und im Ehrenamt. Ehrenamt, also es sind verschiedene Sachen, wo ich zwischen 1998 und 2017 bis jetzt gemacht habe. verschiedene Ehrenämter in der Lernförderung in Plettenberg, dann während der Studienzeit in Dortmund im Westfalia Bildungszentrum, anschließend war ich dort zweiter Vorstand, war in Wuppertal beim Bergischen Bildungsbund Projektleiter bei der Gründung eines interkulturellen Kindergartens in Wuppertal-Elberfeld, war dort in dem Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, was so neudeutsch Public Relations heißt, Vorstandsmitglied eines Akademikervereins hier in Essen und Teilnahme und Organisation, das auch nochmal in der Agenda zum letzten Punkt zu der Hizmet-Bewegung zum Schluss dann auch die Kurve zu kriegen, Teilnahme und Organisation von informellen religiösen Zirkeln, Lesezirkeln seit 93, also 93 sehr weit her, habe den ersten Kontakt mit 14, 15 gehabt. Deswegen und dort eben das Ziel in diesen informellen religiösen Zirkeln, die Weiterbildung in der Lehre des Islams. Soziale Verantwortung, ohne vielleicht darüber zu gehen, würde ich vielleicht die Runde fragen, was ihr, ich hoffe mal, es stört gar nicht die Runde duze, was ihr darüber denkt, wenn ihr eben diese Kombination Sozial und Verantwortung euch in den Sinn kommt, oder wenn ihr das lest, würde mich auch erfahren, interessieren, aus welchem Background auch die Leute kommen und was eben auch so man darunter versteht. Wenn man sagt, soziale Verantwortung. Ich habe gleich, mir ist das nicht einfach, ich habe es recherchiert, ich habe es gleich auf der PowerPoint. aber was heißt sozial, was ist Verantwortung sozial? Möchte jemand was sagen? Was ist für dich soziale Verantwortung?
Soziale Verantwortung ist für mich, dass man aktiv ist, den Mitmenschen helfen kann, die bedürftig sind.
Helfen, Bedürftigkeit?
Genau.
Was könnte das noch sein?
Ich finde, unter dem Begriff Verantwortung steckt auch irgendwo eine Pflicht.
Schon härter formuliert, ja. Hm? Pflicht, helfen.
Also nicht gleich Pflicht, aber dass dahinter so, dass man unter Verantwortung auch so einen Unterpunkt als Pflicht sehen könnte.
Ja, für mich auch, wir werden auch zum Schluss sehen, das ist für mich, das sind jetzt meine persönlichen Ausführungen, für mich wird das auch dann zur Pflicht, auch wie gesagt im religiösen Kontext.
Empathieverständnis.
Empathieverständnis, helfen, Pflicht.
Vielleicht auch dann zu dem Begriff sozial, ist es etwas, was dann, also für mich dann auch die ganze Gesellschaft tun muss, also tun sollte dann eher, weil ich finde, eine Gesellschaft sollte zusammenhalten und da finde ich, schwingt dann der Begriff Soziale irgendwo mit dazu. Also das ist nicht nur von einer Person, also soziale Verantwortung gibt nicht nur für eine Person, für das Individuum, sondern für die ganze Gesellschaft, finde ich.
Gemeinsam Lösungen finden.
Die Verantwortung als Individuum für die Gesellschaft, meinst du, oder jetzt als Ganzes?
Ja, alle für, also einer für alle für einen.
Okay. Was sagst du?
Gemeinsam Lösung finden, dass man sich zusammentut und dann versucht, was zu bewegen.
Empathie ist vorhin gefallen, also es gibt verschiedene Themen in meiner Recherche, wie man in soziale Verantwortung ist. Es kommt meistens, die soziale Verantwortung kommt, wenn man recherchiert, immer im Kontext von Unternehmen, immer im Corporate Social Responsibility, dass Unternehmen eben Nachhaltigkeitsthemen aufnehmen. Manche machen es, weil sie daran glauben, weil andere machen es, weil sie es vielleicht müssen. Aber meistens kommt es eben aus dem Kontext. Das, was ich gefunden habe, ist das, was ich auch fühle eigentlich, das Thema Empathie war gerade hier. Ist genannt worden, also Empathie und Schuld. Empathie ist die Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung, die sich in der Sorge für andere ausdrückt, also Sorge für andere. Und Schuldgefühle aufgrund von Nachlässigkeit, Fehlern oder unverdienten Privilegien. Die soziale Verantwortung würden wir natürlich hier in diesem Aspekt oder in sozialen Aspekten, wenn man das Thema ein bisschen mit Nachhaltigkeit verbindet, sehen. Natürlich kann man auch, wenn man sagt, ökonomische Aspekte wären natürlich, dass man sagt, okay, ich werde nicht bei Kick einkaufen, weil dort irgendwie in Indien oder Pakistan Kinderarbeit gefördert kann. Das ist ja auch so eine Art der sozialen Verantwortung, dass man das nicht macht oder eben nachhaltig ist. All solche Themen oder Umweltaspekte. Aber wir werden uns hier eigentlich mit der Gemeinschaft, mit der Gesellschaft beschäftigen, den sozialen Aspekt. Soziales Engagement, Verantwortung ist auch der ideale Weg, gezielt Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Da ist das Thema der Gesellschaft. Jeder potenzielle Helfer kann sich die Frage stellen, eigentlich, wie möchte ich leben in der Gesellschaft, wo ich bin, mit welchen Werten und welche Punkte sind mir besonders wichtig. Das ist eigentlich, dass man sagt, okay, warum soll ich mich überhaupt engagieren? Wie sieht die Gesellschaft aus, in der ich leben möchte? Das Zusammenleben, dass man sich das als erstes fragt. Freiwillige oder eben Ehrenamtliche sind gezielt in Einrichtungen und Organisationen, die sich etwa für den Umweltschutz, Menschenrechte oder andere wichtige Bereiche der Gesellschaft engagieren. Wie gesagt, es ist natürlich, man kann dieses ganze Thema sehr ausarten in verschiedene Teilbereiche. Aber es ist eigentlich so, wenn man vom Individuum, vom Einzelnen geht, eben, dass die eben Organisationen und Vereine fördern, die sich eben in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen engagieren. Das bedeutet natürlich, der Einsatz ist dann Zeit, Sachmittel und Finanzen, die man dort einbringt, in der Ausführung oder in der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung. Das passiert nicht einfach so. Wenn man, sag ich mal, zu Hause nach der Arbeit oder woanders vielleicht keine Lust hat, nochmal irgendwie in die Vereinssitzung zu gehen oder irgendwo, weiß ich nicht, irgendwas zu machen. Es benötigt Zeit, es braucht Energie und natürlich auch Finanzen, weil all diese Organisationen meistens von Spenden, von Mitgliederbeiträgen all diesen Themen leben. Hierzu noch Anmerkungen? Oder eine andere Definition? Oder wie gesagt, es ist, setzt nicht voraus, dass das alles richtig ist, was ich erzähle. Auch einfach reinreden und sagen, nee, ich sehe das anders oder ich sehe das irgendwie anderweitig. Wie gesagt, es soll ja einfach zum Austausch und Impuls dienen für dieses Thema. Die Einordnung in den islamischen Kontext, das Thema der sozialen Verantwortung. Das Lebensziel jeden Moslems ist, das Wohlbefallen Gottes zu erlangen. Das steht über allem, was wir eigentlich tun. Alles, was da drunter ist, mit Gebeten, mit unseren Tätigkeiten, alles das mit unserer Familie, mit unserer Arbeit, all dem dient eben diesem Zweck, das Wohlbefallen Gottes zu erlangen. Gott zu erkennen, ihm zu dienen und alles das, was alle Wege zu suchen, die zu seinem Wohlgefallen führen. Die Frage ist, also die wichtigste Frage ist für einen Moslem, ist das eben, oder die wichtigste Aussage, ich mache es immer plakativ für mich selber, dass ich im Jenseits, dass Gott zu mir sagt, ich war mit dir zufrieden. Dafür lebe ich, dass er sagt, ich war mit dir zufrieden. Natürlich kann man das jetzt, wie gesagt, noch clustern, in welchen Themen, aber das ist so ganz wichtig für alle Themen, die jetzt danach kommen, dass das Ziel eines Moslems ist. Oder andere, dass ich denke, dass das so ist. was denkst du, ist das, oder ist es, also gibt es noch andere Ziele eines Moslems? Also wie gesagt, wir werden jetzt versucht, vom Groben so ein bisschen feiner zu kommen.
Ich bin derselbe Meinung. Also eigentlich ist das, wofür wir uns einsetzen, halt ein gutes Wohlgefallen zu erlangen. Und dafür versuchen wir auch gute Sachen zu verrichten, unseren Mitmenschen also zu helfen. Ja, vielleicht muss man halt Gott dienen, ein bisschen mehr definieren, vielleicht, um zu verstehen, was damit gemeint
ist. Genau. Das klingt ja erstmal einfach, ne, dass ich sage, okay, ich glaube an Gott, ich diene ihm. Was heißt dienen? Und wie erlange ich somit das Wohlgefallen? Wie gesagt, das sind alles meine persönlichen Interpretationen und meine Einschätzungen, wie ich diese Thematik sehe. Ich betone das jedes Mal, wie gesagt, es setzt nicht die Vollständigkeit voraus. Ein zentraler Satz auch für mich persönlich ist, ne, wie diene ich oder was ist dienen? Es gibt im Koran verschiedene Koranverse oder verschiedene Koranstellen. Ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, es gibt glaube ich auch mehrere, wo eben diese Aussage vorkommt. Gutes Gebieten und schlechtes Verwehren. Er will auch hoffentlich an den Munker. Und das ist so für mich so auch für mich persönlich der Leitsatz, der im Koran vorkommt. Wie gesagt, in verschiedenen Al-Imran, in Telbe-Sure, in Rut-Sure und auch in anderen. Die Grundlagen sozialer Verantwortung bilden der Koran und Sunna, also das Vorbild des Propheten. Im Glaubensbekenntnis sagen wir, dass wir an Gott glauben und an seinen Propheten. So, das ist so das Erste, und wenn man wirklich aufrichtig daran glaubt, ist man ein Muslim. Das ist so der Vorgang. Und wenn ich sage, okay, ich glaube an Gott, und das heißt, das, was im Koran die Ayat sagen, werde ich befolgen, dann ist es eigentlich Gutes zu tun, um soziale Verantwortung zu übernehmen, für mich Pflicht. Also die Voraussetzung, dass ich gläubig bin, dass ich Moslem bin, dass ich an den Koran glaube und dass, wenn diese Ayats da sind und ich sage, okay, ne, das wird vorausgesetzt, dann ist das für mich persönlich, wie gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten, ist es für mich eine Pflicht, mich sozial zu engagieren. Wie wenn ich beten würde, wie wenn ich die fünf Säulen des Islams kennen wir alle, Zekat, also die Abgaben, die Hajj, die Pilgerfahrt, das Beten an sich, genauso wichtig, genau wie das. Das ist sogar an erster Stelle, weil in den fünf Säulen des Islams eben das erste ist das Glaubensbekenntnis, an Gott zu glauben. Und für mich, wenn ich an Gott glaube, tue ich auch das, was er sagt. Und das, was er sagt, steht im Koran. Und wenn im Koran steht, Gutes gebieten und Schlechtes verwenden, dann ist das für mich eine Pflicht. Der Koran nimmt für Verstellung dazu, wie ein verantwortungsbewusstes und gerechtes Handeln für das Individuum und für Gemeinschaften aussehen sollte. Wie gesagt, das ist so, was ich denke, dass das Grundprinzip ist, eben die Einordnung dieser Thematik in diesem Fall. Was denkt ihr? Ist es okay? Oder andere, hat sie die Augen da? Ist okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist... sollte einen Anstoß in die Thematik geben. Ich jetzt versuche natürlich ganz grob das Thema einzuordnen. Jetzt werden wir uns einzelne Ayats aus dem Koran angucken, was der Koran dann dazu sagt. Wie gesagt, das sind Themen, wo ich gedacht habe, für diese Veranstaltung, dass sie wichtig ist oder dass sie für mich relevant sind, dass ich diese Ayats mit reinkopiert habe in diese Folie. Es gibt auch natürlich andere. Es ist jetzt rein mein Filter auf diese ganze Geschichte. Also der Koran, dann die Sunna, und dann eben die Praxisbeispiele.
Ganz kurz, soll ich was sagen?
Ja, natürlich.
Du redest die ganze Zeit von Ayats. Da kannst du sagen, dass das Kapitel aus dem Koran sind. Für diejenigen, die es nicht wissen, uns schon haben, sind die Aussprachen und Gedanken des Propheten Mohammeds. Nur zur Klärung.
Wie gesagt, genau, das sind diese Koranverse, diese sogenannten Ayats. Ich lese sie mal vor und wie gesagt, man kann ja gucken, was ihr darüber denkt. Und damit aus euch eine Gemeinde wird, die zum Guten einlädt, das Rechte gebietet und das Unrechte verbietet. Sie sind es, denen es wohl ergehen wird. Und die Gläubigen, Männer und Frauen, sind einer des anderen Freund. Sie gebieten das Rechte und verbieten das Unrechte und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat. Das sind die jährlichen Abgaben, die ein Moslem erbringen muss. Zum Zakat kommen wir im Detail später nochmal dazu, wie viel das sind, an wen. Und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, deren Allah sich erbarmen wird, weil Allah ist allmächtig und allweilig. Was mir hier auffällt, ist, dass von der Anordnung der Themen, sie gebieten das Recht und verbieten das Unrecht, also das Thema der sozialen Verantwortung an erster Stelle steht, dann das Gebet kommt, dann Zekka und dann Gott spricht sich selber an und seinen Gesandten und den Propheten. So, auch von der Priorisierung her, dass das Thema wichtig ist, das ist meine Interpretation, ist, wenn ich, wie gesagt, ich komme aus dem muslimisch-türkischen Kontext, auch nur von meinem Background her, habe ich das Gefühl, wenn ich die muslimische Community in Deutschland mir angucke, eben das Thema der sozialen Verantwortung, eben auf Basis dieser Priorisierung eben an anderer Stelle vielleicht kommt. Das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, dass das, wenn man zum Beispiel einen Moslem auf der Straße fragt, oder 10 oder 20, dass man sagt, was ist wichtig? Das Beten oder die soziale Verantwortung wahrzunehmen, wird man immer sagen, dass das Gebet das ist, denke ich. Und dass unter den Moslems eben das Thema ganz eindeutig hier beschrieben wird, auch bei den Handlungen des Propheten. Wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung, man kann mir widersprechen, Beispiele bringen, aber es ist, wie gesagt, meine Sicht in Ihnen. Möchte jemand was dazu sagen? Einfach reinreden.
Ja? Ja. Ich habe eine Frage, um nur zu gucken, ob ich das...
Frage an die Gemeinschaft, also vielleicht kann ich sie...
Ja, und zwar, wenn man glaubt, dann möchte man, also hast du ja auch gerade gesagt, wenn man glaubt, dass man dann dementsprechend die Pflichten erfüllen möchte, die man halt auch hat. Dazu gehört dann auch die soziale Verantwortung, hast du gerade gesagt. Und das, also das ist ja so gesehen Unterpunkt vom Glaube.
Zum Glaubensbekenntnis, also wenn man an die fünf Säulen glaubt, wenn man sagt, ich glaube an Gott und an den Propheten, dann denke ich, dass das zu diesem Punkt
kommt. Theoretisch ist das ja dann so, dass man ja auch irgendwie dient. Und ich finde, jeder Mensch ist ja auch irgendwo anders. Es gibt ja Leute, die können das dann halt nicht so gut. Also einfach vielleicht, weil sie halt das Soziale irgendwie nicht haben, vielleicht die Community dafür nicht haben oder auch, keine Ahnung, den Zugang dazu einfach nicht haben. Wie geht man dann da drauf ein?
Dass nicht jeder in der Lage ist, in der Woche 20 Stunden ehrenamtlich zu dienen, zum Beispiel.
Ja, noch nicht mal so extrem, vielleicht sogar noch, also noch weniger, dass man nicht mal einmal im Monat hinkriegt. Also dass es total extrem ist. Also was okay. Man, also ich finde, zwischen dem, wie kann man da nicht auch einfach, also kann man das dann nicht sagen, dass das auch weit gefächert ist, dass es nicht nur halt dieses soziale Engagement ist, sondern halt vielleicht auch nur Gott in irgendwelchen Sachen zu erkennen, wenn man draußen rumläuft in einem Baum, Gott zu erkennen oder keine Ahnung, ich denke mir, ein Bauer sieht, wenn er eine Molkerei hat, sieht er seine Kuh anders als ein Zoologe. Der wird sich darüber ganz andere Gedanken machen als ein Bauer. Und da ist ja einfach der Unterschied, was die Menschen vielleicht wahrnehmen und was sie auch vielleicht dann tun werden. Kann ich das irgendwie erklären?
Ja.
Kann
ich das erklären? Ich habe es verstanden.
Es gibt, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, die man helfen kann. Es muss ja nicht sein, dass unbedingt jeder Mensch, der ehrenamtlich da irgendwo was machen muss. Man kann zum Beispiel mit seinem Geld abbauen, man kann mit seinen Gedanken mitspielen, man kann ihn da reinwerfen in der Gruppe. Es gibt ja andere Möglichkeiten. Man darf auch nicht verlangen, glaube ich, dass auch von jedem das Gleiche zu tun, beziehungsweise irgendwie sozial sich engagieren oder ehrenamtlich irgendwo tätig sein.
Ich habe dazu, es sollte später kommen, aber dann springe ich davor. Genau, diese Frage haben die Freunde, die Begleiter, die Weggefährten des Propheten ihn auch gefragt. Das ist interessant, was er geantwortet hat. Genau, da geht es um Almosen, um Zekat. Und da hat der Prophet erzählt, eine Almosen zu verteilen ist die Pflicht eines jeden Muslims, sagt er. Seine Gefährten fragen ihn, was, wenn er nichts besitzt, um damit Almosen zu verteilen. Dann verdient er sich als Arbeitskraft, also er soll dann arbeiten, somit hilft er sich selbst und kommt in die Lage, Almosen zu vergeben. Ne, wir haben gesagt, sagt er, Zekat, eben an Bedürftige Geld zu verteilen, soll jeder tun und wird gefragt, was ist, wenn die Person kein Geld hat, dann soll er arbeiten gehen, das ist gut für ihn und somit kommt er in der Lage und bekommt ja Lohn und kann es verteilen. Und daraufhin und wenn er nicht die Kraft hierzu hat oder keine Arbeit findet, fragen ihn die Gefährten, wenn er nicht arbeiten kann, dann hilft er denjenigen, die in Not geraten sind und den Bedürftigen. So, wie es der Prophet wissen. Und dann, die Gefährten lassen nicht locker und fragen ihn weiter. Und sagen, was ist, wenn er das auch nicht tun kann, wenn er auch dazu nicht in der Lage ist, dann rät er dazu an, Gutes zu tun. Also er wird jetzt immer allgemeiner, ne? Ganz konkret Almosen, dann sollte er arbeiten gehen, dann sollte die Person in Not geraten helfen und jetzt sagt er, ja, auch wenn er das nicht kann, dann einfach was Gutes tun. Und dann wird weiter gefragt von den Gefährten, was ist, wenn er nichts Gutes tun kann? Dann antwortet der Prophet, hält er sich zurück vor üblen Taten, dies ist dann seine Almosen. Also das ist so dann, ne? Also die Aussage ist, jeder kann was tun. Und wenn man jetzt sagt, okay, es ist eben nicht jeder in der Lage, vielleicht Geld zu geben, weil er kein Geld hat, oder er kann sein. Wir haben ja gesagt, im Ehrenamt oder in der sozialen Verantwortung Zeit, Sachspenden, finanzielle Themen, Energie, all diese Themen, was ist, wenn man sie nicht hat? Wenn man vielleicht, weiß ich nicht, nicht dazu in der Lage ist, vielleicht schwer krank ist und liegt im Bett, ne, was kann ich da tun? Und dann wird gesagt, eben hält er sich zurück vor üblen Taten, dass er dann seine Arme muss.
Also meine persönliche Antwort wäre dazu, wenn ich nicht direkt jemandem helfen kann, trotz Almosen und so weiter, obwohl man das heutzutage machen kann, ich kann aber nicht direkt vor Ort sein, zum Beispiel in Afrika, bei verhungernden Kindern oder so, dann kann ich aber in meinen Gebeten Fürbitten für diese Person aussprechen, dass ich halt empathiere und für sie halt bei Gott um Hilfe bitte für diese Person. Das ist auch ein Stück Almosen für mich oder Hilfsbereitschaft, dass man in Gedanken da bei denen ist und Fürbitten ausspricht.
Okay. Ganz gleich, ob materieller oder immaterieller Art, oft sind viele Dinge im Leben entbehrlich. Vor diesem Hintergrund ist folgende Stelle im Koran zu lesen, in der vom Maßstab des Gebens gesprochen wird. Also im Koran wird ganz stark, das Geben spielt eine sehr relativ dominante und zentrale Rolle. In ganz vielen Ayats kommt das sogar nach dem Glaubensbekenntnis, damit gesagt, ne, du sollst beten, das Beten ist auch sehr, sehr wichtig, und danach kommt schon das Geben. Und all die anderen Themen, die ganzen Pflichten kommen danach, also das Geben ist eine sehr zentrale Rolle, hat eine sehr zentrale Rolle. Da wird im Koran gesagt, in Surah Baqarah, und sie fragen dich, was sie spenden sollen, sprich den Überschuss. So macht Allah euch die Gebote klar, auf dass ihr nachdenkt über diese Welt und die künftige. Der Überschuss, natürlich kann man gucken, was ist der Überschuss, was brauche ich zum Leben? Das ist immer so eine spannende Frage, brauche ich ein Einfamilienhaus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Garten? Ist das für mich so mein Mindeststandard und alles, was da drüber ist, werde ich spenden? Oder reicht noch ein bisschen weniger? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber hier wird ganz klar vom Überschuss gesprochen und von der Spende. Dabei wird jedes Opfer, jede Spende, jeder Einsatz mehrfach belohnt. Aus diesem Grund nimmt der Koran mehrfach Stellung dazu und betont, aus wieder Baqarah und gleich aus Al-Imran, die ihr Vermögen auf Allahs Weg ausgeben, gleichen einem Korn, das in 7 Ähren schießt. Kriegt mehrere Bedeutung, also die Wertigkeit steigert sich. In jeder Ähre 100 Körner. Und Allah gibt doppelt, wem er will. Und Allah ist umfassend und wissend. Ihr werdet echte Frömmigkeit nicht erlangen. Das ist auch für mich auch eine relativ krasse Aussage. Ihr werdet echte Frömmigkeit nicht erlangen, ehe ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Also es ist ja schon, man muss sich von etwas trennen, was man liebt. Und wenn man das nicht tut, dann wird man nicht die wahre Frömmigkeit erfahren. Und das kann für jede Person vielleicht etwas anderes sein. Und was immer ihr spendet, siehe, Allah weiß es.
Für mich ist es sehr spannend, weil genau das sehr ähnlich ist, wie was wir auch in der Bibel, also ich bin Christin und habe das auch schon oft unter Christen diskutiert und sowohl, also die Verse, viele erinnern mich an Verse in der Bibel und auch der Punkt, den du sagtest, dass es sehr betont wird im Koran und im Alltag der religiösen Menschen irgendwie eine untergeordnete Rolle spielt. Genau das empfinde ich auch oft so oder habe ich auch schon mit vielen Christen so erlebt und gesprochen, dass eben andere, also es scheint irgendwie so ein umfassendes Problem zu sein oder eine Schwierigkeit, dass es irgendwie ein Thema ist, das oft betont wird in den Büchern, in den Religionen, aber irgendwie schwierig ist umzusetzen oder dass scheinbar andere Sachen, dass es eben viel einfacher ist zu beten, als was zu machen.
Ja, es ist, wird jetzt, wenn ich auf der Arbeit wäre, ein Wort benutzen, was ich jetzt hier nicht benutze, dieses Thema wäre nicht so, ja, weiß nicht, andere Themen sind da schöner wahrscheinlich. Die Verantwortung gegenüber Mitmenschen. Spendenbereitschaft der Muslime, insbesondere im Fastenmonat, also wenn sich anguckt, was im Jahr so passiert, also zwei wichtige Meilensteine im Jahr, einmal das Ramadan-Fest, was wir jetzt vor kurzem hatten, das war, ging ja jetzt bis Dienstag oder Mittwoch, ist ja am Sonntag gestartet, das Ende der Fastenzeit, und das Opferfest, das Kurbanfest. Das ist, an diesen beiden Feiertagen ist eben, nimmt eben diese Großzügigkeit an, um zu spenden, zu. Diese Zeichen des Glaubens und der Frömmigkeit bilden das Bewusstsein der Gottesdienste und sind eine Form der Dankbarkeit, also das zu spenden. Diese Prinzipien des Gemeinwohls kommen zum Ausdruck, wenn es im Koran heißt, hast du den gesehen, der das letzte Gericht leugnet? Hast du den gesehen, der das letzte Gericht leugnet? Das heißt, man spricht hier von einem Ungläubigen. Er ist es, der die Weisen wegstößt und nicht zur Speisung des Armen anspornt. Also Gott setzt in diesem Vers Ungläubige mit Leute gleich, die eben Weisen nicht helfen und eben den Armen nicht unterstützen. Also das ist schon brutal. Also eine Ungläubigkeit ist, man akzeptiert Gott nicht. Das ist ja das Höchste, was man, sag ich mal, nicht machen sollte. Aber setzt das mit diesen Themen gleich. Jetzt, Zakat, das ist eben diese jährliche Abgabe, gehört zu den fünf Säulen des Islams, bedeutet wörtlich Segen, Reinheit, Vermehrung. Vermehrung, eigentlich auch so ein Widerspruch in sich. Ne? Ich muss was geben und es vermehrt sich. Aber wir hatten ja den Vers gerade dazu. Und Lob. Die Zakat ist ein Gottesdienst, bei dem ein fester Teil von bestimmten Gütern für bestimmte Zwecke entrichtet wird. Die Zakat wird jährlich berechnet und in entsprechenden Einrichtungen übergeben bei Personen. Die Koranverse und verrichtet das Gebet und zahlt die Zakat. Also Gebet und Zakat, also das Geben wieder in einem Vers. Die Zakat ist nur für die Armen und Bedürftigen und die, welche sich um die Verwaltung der Zakat bemühen und die deren Herzen gewonnen werden sollen. Auch interessant. Ne, die Armen, die Bedürftigen, den Leuten, die sich dann darum kümmern, und deren den Herzen gewonnen werden sollen. Da denke ich, sind alle drin. Also das heißt, man kann auch einen Zakat an Nicht-Muslimen geben. Ganz wichtig. Und für die Gefangenen und die Schuldner und die Sache Allahs und den Reisenden. Das ist eine Vorschrift von Allah. Siehe, Allah ist Wissen und Weiser. Nummer Arme, Bedürftige, die sich darum kümmern, das Ganze zu verteilen, die deren Herz gewonnen werden sollen, Gefangene, Schuldner und Reisende. Denen kann man Zakat geben. In der Regel sind es 2,5%, das ist so eine Faustregel, ein 40. seines Überschusses, hatten wir ja vorhin, oder ruhenden Nettokapitalvermögens. Das heißt, alles das, was Bankeinlagen, Geldvermögen, Gold, all das, was auf der Bank liegt. Und da muss aber ein Jahr auch vergangen sein, dass man dort Erträge erwirtschaftet von diesen Themen und davon eben diese 2,5%. Ich gucke auf mein Handy, weil ich dort auch mir Notizen gemacht habe. Möchte was hinzufügen, anmerken, kritisieren?
Ich möchte gerne was zu Zakat sagen, zur Vermehrung. Und zwar hast du dich ja eben auf ein Kapitel zu einem Ayat bezogen, dass Gott dort gesagt hat, dass sich das Vermögen, wenn man Almosen spendet, dass sich das vermehrt. Man kann sich das so vorstellen, dass wenn man, dass die Bank zum Beispiel sagt, wenn du mir 100 Euro bringst, kriegst du 700 Euro dafür zurück. Ne? Und das verspricht eigentlich Gott im Koran. Wenn man 100 Euro zum Beispiel Almosen gibt, dass man das halt im Jenseits oder auch im Diesseits schon, dass sich das Vermögen vermehrt. Und ich höre auch von vielen Leuten, die Geld spenden, dass sie sagen, irgendwie mein Geld wird nicht weniger. Also ich habe keine Verluste dadurch oder Einbußen dadurch, sondern irgendwie, das ist halt, dass ich halt mehr davon dann halt kaufen kann, von dem, was ich noch übrig habe. Ne? Das nennt sich auch türkisch Bedeket, ne? Weil ich mich jetzt auch Deutsches übersetzen darf, dass man halt damit halt trotzdem noch mehr kaufen kann als vorher. Ne? Und zu dem, was du gesagt hast mit dem 40. ist, dass der Prophet Mohammed für den Samit ihm sagt, dass man, dass der Geizigste von uns nur ein 40. spenden soll. Das ist das Minimum.
Also das ist ein Minimum, ja, klar, man kann auch viel mehr.
Man kann das so vorstellen, dass man eine Gurke in 10 Scheiben schneidet und davon nur eine Scheibe davon nur abgeben muss.
Eigentlich ist das ganz wenig. Ne? Aber viele scheinen sich auch diesen 1/40 zu spenden.
Ihr könnt mich ergänzen, aber ich glaube, der erste Kalif, Ebu Bekr, hat, glaube ich, die Hälfte seines Vermögens irgendwie.
Er hat alles
gemacht. Ja,
alles.
Der zweite Kalif hat
Hälfte. Die Hälfte. Der erste hat all das, alles, was er hat. Genau. Okay, das nächste Thema, oder das nächste Thema ist natürlich jetzt der Prophet, was der dazu sagt. Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmenschen am niedrigsten ist. Das ist ein Hadith. Also Hadithe sind eben die Aussprachen des Propheten. Auch für mich auch so ein Leitsatz, der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmenschen, das heißt nicht der, der den Muslimen hilft oder der den Gläubigen hilft, oder der den, sondern den Mitmenschen. Und die Mitmenschen sind, können Atheisten sein, können andere Religionen haben, können Moslems sein, alles. Und deswegen auch ein sehr ein Grundsatz. Allah liebt es, wenn sein Diener das, was er tut, gewissenhaft und richtig tut. Der Islam basiert auf 5 Säulen. Eine davon ist Zakat. Ja, also nochmal eine Unterstreichung des Gebens. Teile ihnen mit, dass Allah, der Erhabene, die Zakat als Pflicht auferlegt hat. Nimm die Zakat von ihren Reichen und gib sie den Bedürftigen. Dann nochmal zu diesem Thema der Mitmenschen und des Gutes tun. Ne? Wir haben jetzt zwar jetzt viel über Mittel, über finanzielle Themen gesprochen, aber auch das Ganze, wo wir gesagt haben, alles, vieles kann Gutes tun bedeuten. Ein Beispiel vom Propheten, dass es ihm dort eben um alle Menschen geht. Das Al-Bukhari ist in diesem Hadith Gelehrter. Berichtet, dass der Prophet auch kranken Juden Besuche abstattete. Das ist ja so ein aktuelles Thema, immer ne, Muslime, Juden. Dass der Prophet kranken Juden Besuche abstattete. Einmal, als ein jüdischer Trauerzug an ihm vorüberging, habe er sich aus Respekt erhoben. Und seine Weggefährten und drumherum, die anderen Moslems, haben ihn gefragt, warum er das tut, warum er sich erhebt. Wenn ein nicht Andersgläubiger da, wenn da ein Trauerzug übergeht. Und er sagt dann, handelt es sich hier etwa nicht um eine menschliche Seele? Da wieder der Mensch im Mittelpunkt. Unabhängig, was er ist, wie er ist, wo er herkommt. Eben auch dieses Erheben auch als gute Tat. Anmerkungen, Themen, die noch den Propheten... Es sind auch ganz viele Leute, die mehr Ahnung von der Sache haben oder mehr über den Propheten wissen oder den Koran als ich hier. Könnte ich dann gerne ergänzen.
Ja, zum Beispiel, es gibt Hadith Sharif von Muhammad, sagt, dass man sollst die anderen helfen, wenn er kann mit Herrn, das nur etwas zu tun. Und wenn er kann das nicht mindestens mit tun, das etwas zu sagen zum Beispiel. Und wenn er kann das nicht auch mit Herz, das mindestens das zum Beispiel zu bieten oder nicht, wenn er kann nicht helfen, dann soll es auch nicht negativ sein oder genau. Einfach am Herz mit unterstützen und so. Und es gibt auch, andere Hadith Sharif sagt, dass es gibt viele verschiedene Arten von Glauben, mehr als 77 Arten. Und mit dem, ein von ihnen ist ein Stein oder ein Stück von dem weg zu schieben, zum Beispiel. Das ist auch eine Art von Glauben. Also das kleine Sachen auch sind eine Art von Glauben. Das sollte man nicht sich beschäftigen, zum Beispiel regelmäßig oder was extra machen, damit er sozial aktiv sein, sondern diese kleinen Sachen, weil kann man das in seinem Tätigkeit machen. Dann Sachen, die hat vielleicht keine Bedeutung oder großen Unterschied noch, aber wenn alle Leute haben diese Verantwortlichkeit, das macht einen Sinn oder macht einen großen Unterschied.
Genau, also wenn jeder Einzelne seiner, vielleicht mal kleinen Verantwortung oder sein Umfeld,
nachkommen.
Genau, wenn er dieser Verantwortung nachkommt, dann stimmt das Ganze. Es ist natürlich, ne, das sagt, wenn jemand viel Geld hat und spendet beispielsweise 1 Million Euro und der andere hebt eben einen Stein weg oder hilft irgendwie eine Dame über die Straße oder irgendwas im Alltag, das heißt nicht, dass der andere, der da so viel Geld gespendet hat, auch jenseits mehr wert ist oder anders, sondern die Frage ist, wie mache ich das, mit welchem Herzen mache ich das, weil andere mich dann toll finden oder mache ich das wirklich nur, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen? Das ist ein zwischen dem Individuum und Gott eben. Warum mache ich das und wie mache ich das?
Zum Beispiel, es gab viele Geschichten auch von Mohammeds Zeit, zum Beispiel eine Frau, die hat gar nichts gebetet und war gar nichts Muslime. Und sie hat einfach ein Glas Wasser gegeben und sie hat Gott vor sich vergeben. Und das bedeutet, dass was machen wir vor den anderen, ist mehr wichtiger vielleicht als unserem Gebet selbst. Also was wir machen vor den anderen, vor vielleicht Gebet ist es vor uns selber, vor unsere Ziele, aber was machen wir vor den anderen, ist mehr wichtiger bei Gott. Und vor der Sozial als ja. Keins Gesellschaft.
Ergänzend dazu ist ja zum Beispiel auch ein Hadith, was der Prophet Mohammed sagt, dass auch ein kleines Lächeln nur schon eine Almose ist. Dass man mit einem Lächeln auch die soziale Verantwortung auch erreicht.
Genau, darauf habe ich jetzt auch so ein bisschen gewartet. Wir sind jetzt von der Hilfeleistung jetzt so ein bisschen auf in den soziologischen Blick jetzt gerutscht. Das finde ich jetzt wiederum interessant, weil die Hilfeleistung und vor allem die finanzielle Hilfeleistung ist vielleicht doch mal so eine Sache, aber das betrifft uns vielleicht nicht direkt, also nicht direkt im Sinne von, ja gut, wir geben es, dann machen unsere Abgaben und das war's dann. Aber wenn wir jetzt hier von hier auf die moderne Gesellschaft hier im Westen den Blick mal werfen. Da finde ich zum Beispiel diesen Ausspruch des Propheten ganz wichtig, dass auch ein Lächeln ein Sadaka sein kann, also so ein Almosen, so eine Abgabe sein kann. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du jetzt noch nachher darauf eingehst. Ich finde diesen
Aspekt. Nee, in seiner Recherche ist mir das auch aufgefallen, ich habe es vergessen reinzupacken, aber gut, dass wir das.
Soziale Verantwortung auch im Sinne von, dass man sich hier in der Gesellschaft engagiert, also jetzt nicht nur. Geld spendet, den Abend, klar, das ist akut, das ist auch ganz wichtig, aber was ich auch ganz, ganz wichtig finde, dass sich Muslime vor allem heute unter dem Schatten des Terrorismus sich dafür einsetzen, mehr Präsenz an der Öffentlichkeit zeigen, sich auch in der Gesellschaft mehr engagieren, sei es Politik, sei es Hilfeleistung, keine Ahnung, wir werden jetzt auch so viele Flüchtlinge, da kann man ja, da tut ihr zum Beispiel ganz viel, das finde ich ganz toll, dass man vielleicht so ein bisschen den Blick darauf wirft, weil das ist schon etwas, was man aktiver tut, als jetzt in Anführungszeichen nur Geld spendet.
Ja, es ist einfach,
Also mehr von der Hand her, meine ich jetzt. Ansonsten,
klar. Aber es muss ja jeder selber gucken, ne, welche Ausgangssituation habe ich, was kann ich persönlich tun, was kann ich nicht persönlich tun. Wenn, sag ich mal, jemand, der ein Geschäft führt, in der Woche 60 bis 70 Stunden arbeitet, kann er sich vielleicht nicht mehr irgendwie engagieren, aber dafür spenden. Der andere hat vielleicht mehr Zeit, kann das machen. Das muss ja dann jeder für sich selber entscheiden.
Ja, da muss auch ein Bewusstsein sein. Also wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich habe kaum Zeit, hätte ich Zeit, würde ich mich dafür einsetzen oder würde ich dies machen, jenes machen, da ist ja schon wieder so ein Bewusstsein. Es gibt dann auch vielleicht dieses andere Bewusstsein, wo man dann vielleicht sagt, ja, ich spende ja mein Geld und damit habe ich diese Pflicht sozusagen abgehakt. Und das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen weiterführendes Thema, aber wir hatten schon mal, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir im katholischen Erwachsenenbildungswerk waren mit den Streichern, hatten auch so ein bisschen darüber diskutiert, was denn passiert oder wie es ist, wenn sich diese soziale Verantwortung institutionalisiert. Also ist es dann von Vorteil oder ist es von Nachteil? Von Vorteil ist es natürlich, dass man weiß, wenn man in Schwierigkeiten ist, dass man sich sofort an dieses Institut wenden kann oder an diese Institution und dann halt eine gewisse Hilfe bekommt. Aber bleibt dann diesmal die Barmherzigkeit weg? Ist das dann alles viel zu professioniert? Professionalisiert, genau. Und wo bleibt dann die Barmherzigkeit? Weil wenn ich jemandem wirklich mit eigenen Händen helfe, ist es ja noch, weiß nicht, das ist emotional nochmal was anderes, als wenn ich da jetzt nur, ne, wie ich vorhin gesagt habe, ich hätte mein Geld oder mein Lohn geleistet und ne, die werden da schon was damit anfangen und gut ist.
Gut, mein Ziel war es jetzt nicht, das Bewusstsein der Muslime in 45 Minuten. Okay. Aber ja, du hast recht. Genau, das hatten wir, das Thema, wenn ich, wie gesagt, mit welchen Mitteln kann ich helfen? Oder eben, das Thema hier der Sekat oder der Sadakat, in Almosen. Ja, und dann habe ich das irgendwie aktuelle Situation genannt, weil es nicht es ist etwas hell. Ich habe ein bisschen mal recherchiert, wie gesagt, ich bin in einer Hilfsorganisation, wie gesagt, dort im Vorstand. Wir bezeichnen uns jetzt aber nicht als eine muslimische Organisation, wir sind zwar eine migranten Selbstorganisation als MSO. Deswegen, das ist das Ergebnis der Recherchen. Wer?
Ja, ich habe eigentlich so ein Problem mit der Begrifflichkeit MSO. Weil migranten Selbstorganisation, das hört sich mehr daran, als würde man sich selber helfen, aber ich weiß nicht, ob das
so ist. Ja, ich habe auch jemanden gefragt, was die Definition ist oder wer in migranten Selbstorganisation ist, wer nicht. Also, wir haben 7 Vorstände und 6 davon haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Und von den 6 sind, glaube ich, 4 hier geboren. Sind wir eine Migrantenorganisation? Wir keine. Ich weiß es euch. Wollt ihr nur einen Überblick über muslimische, also institutionell gesehen, also der Ansatz ist eben das, was du auch gesagt hast, was passiert in Deutschland in diesem institutionellen Rahmen bei den Muslimen? Natürlich gehören Muslime den Zivilgesellschaften die Organisation an. Sie engagieren sich als Bürger für ihre Interessen, in ihrer Kommune, in Vereinen und Verbänden. Natürlich gibt es eine Diskussion der Wahrnehmung. Ich habe ja vorhin von meiner Wahrnehmung gesprochen, dass man sagt ja natürlich, kommt auch mit dem Vorurteil dann in Verbindung, ja, die Muslime engagieren sich nicht. So ganz plump. Es gibt Aussagen und Statistiken, die es jetzt widerlegen. Ich habe jetzt nicht erst das zu widerlegen oder das zu widersprechen. Meine subjektive Wahrnehmung ist bisher, dass es auch gesagt hat, es könnte mehr sein, könnte präsenter sein. Das Engagieren sich in einem Moscheeverein ist gut, braucht man. Aber man kann sich auch zusätzlich, ich denke, dass die Muslime, wenn sie über soziale Verantwortung denken, in erster Linie in die eigene Community. Also das heißt, die eigenen, ne, sind das Türken, sind Marokkaner, Tunesier, in diesem muslimischen Kontext, denke ich, wie gesagt, meine Wahrnehmung, anstatt zu sagen, das Engagement in der Schule, als Eltern, in einem Elternverein, als Trägerverein in der Schule, bringt mir auch gute Taten für das Jenseits. Das wird mir nichts bringen, aber mich in einem Moscheeverein zu engagieren, wird mir auf jeden Fall was bringen im Jenseits. Und das eben in einem Fußballverein sich zu engagieren oder irgendwo anders, das sind keine guten Taten, sind gute Sachen. Aber ich als Gläubiger würde, wie gesagt, lieber eine Moschee bauen. Also ganz plump jetzt. Ne? Wie gesagt, das sind so die Wahrnehmungen. Ich habe aber auch was anderes gefunden, dass eben diese Aussagen, dass sich eben Muslime engagieren, das zivilgesellschaftliche Engagement der Migranten ist gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überdurchschnittlich. Das ist eine Statistik von Thomas Klee, Leiter des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung in Freiburg-Hamburg. Und da ist die Statistik, dass von 4 Millionen, also in meinem Vergleich, es gibt, ich weiß nicht, 4 Millionen Migranten, von 4 Millionen Muslime, die in Deutschland leben, sind zum Beispiel mehr als die Hälfte Mitglied in einem deutschen Verein. So. Man kann natürlich viel interpretieren, was heißt Mitglied, das heißt, ich spiele Fußball, das ist für mich keine soziale Verantwortung, sondern ich komme meinem Sport nach, zähle ich da mit? Wie gesagt, BAMF 2009. Dann noch eine andere Survey, eine Umfrage. Laut der Sonderauswertung des Freiwilligen-Surveys in Baden-Württemberg engagierten sich 30% der Menschen mit Migrationshintergrund im Jahr 2009. Ich lasse einfach so stehen.
Also, interessant wäre jetzt hier natürlich zu wissen, was jetzt Engagement bedeutet.
Ja.
Wenn das jetzt zum Beispiel ein Moscheeverein ist und dass man, wie du vorhin gesagt hast, nach innen.
Aber auch das ist wichtig. Also, wir möchten nicht falsch verstehen, dass man das nicht tun soll. Auch das ist wichtig. Auch das
ist steht nicht über dem anderen.
Genau. Auch das ist ein Bedürfnis, dass gläubige Menschen eben Glaubensstätten haben, wo sie eben beten können. Ja, wie gesagt, ich lasse die Statistik, ich habe es gefunden, ich lasse sie so stehen. Dann, du hast das Thema der Institutionalisierung gesprochen. Es gibt keinen Dachverband, der eben anerkannt ist in der freien Wohlfahrtspflege. Wir haben ja die ganz großen, Diakonie, Caritas, Deutsche Rote Kreuz, den jüdischen Verband. Und da gibt es keinen muslimischen Verband. Das heißt, die Finanzierung des Ehrenamts im muslimischen Kontext ist 100% aus Spenden. Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Da sind keine staatlichen Förderungen drin. Das wird natürlich auch kritisiert von den Muslimen. dass eben dieser Schritt vom, sag ich mal, in Anführungsstrichen vom einfachen Ehrenamt zur Professionalisierung nicht gelingen kann, weil eben die Mittel nicht da sind.
Wobei finde ich dann auch, wenn man jetzt mit Diakonie und Caritas vergleicht, inwieweit die natürlich noch christlich sind, finde ich auch die Frage. Also, die ja, sind natürlich und in den Ursprüngen und in christlicher Trägerschaft, aber im Grunde jetzt auch ziemlich wirtschaftliche Betriebe und die natürlich irgendwie dieses Leitbild haben, aber in der Umsetzung oder wenn man dort arbeitet, ist es ja dann auch nicht unbedingt. Oder die, also wer bei der Diakonie arbeitet, arbeitet da in der Regel nicht aus einer christlichen Motivation, sondern aus dem allgemeinen sozialen, weil man halt einen sozialen Beruf hat und arbeiten möchte.
Ja. Ja, genau, das hatte der Herr Streicher vom katholischen,
was?
Genau, hier aus Essen auch kritisiert, weil wir auch gesagt haben, ne, muss ja auch irgendwo eine Professionalisierung bei den islamischen Dachverbänden geben, sodass Leute, ne, dass es eben auch hauptberufliche Leute sind dort, ne, dass man Beratung macht, dass man Pflegethemen, Kitas, Altenheim, all diese Themen sind im muslimischen Kontext in Deutschland nicht möglich, weil eben die Finanzierung fehlt.
Fände ich eher die Frage, ob sie, also es ist ja wohl immer noch so, dass man ja bei den christlichen Wohlfahrtsverbänden christlichen Hintergrund haben muss. Auch, ne?
Oder ich weiß, wenn man da arbeiten muss. Ich habe es in Krankenhäusern gehört, dass die Schwestern.
Das wäre da ja auch eine Öffnung, zum Beispiel jetzt von unserer Seite aus eher wünschenswert zum Beispiel.
Da habe ich aber von einem Fall gehört, wo eine Muslima bei der AWO arbeitet.
Ja, aber AWO ist ja nicht christlich.
Ne, Abos nicht. Also Abos.
Ja, Abos.
Genau. Ja, und da hat Herr Streicher eben gemeint, dass wir gesagt haben, ja, unter den Muslimen muss ja auch so eine Art Professionalisierung geben, die Mittel fehlen. Da meinte er auch, ja, aber es ist doch bei euch besser, ihr seid doch näher am Menschen. Bei uns ist es zu professionell, hat er gesagt. Er sagt, ich bin schon zu, genau das eigentlich, was du gesagt hast. Ich bin schon, also ne, finanziell habe ich keine Nöte, wir haben Krankenhäuser, all die Themen, aber es ist schon so wieder, Beruf. Genau, es ist einfach nur Beruf geworden und bei euch ist es ja noch das Engagement, ihr gebt von dem, was ihr habt, da ist, wenn man sagt, okay, das Ziel, Wohlgefallen Gottes zu erlangen, sagt er, es ist doch bei euch besser eigentlich, wenn es das Ziel ist. Aber wie gesagt, da kann man lange drüber diskutieren. Wie gesagt, Problem der Nichtanerkennung muslimischer Organisationen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, der Öffentlichkeit, Spektrum der freien Wohlfahrtspflege abzudecken, also Jugendhilfe anzubieten, Unterhalt von Kindergärten, Altersheim, Beratungsangeboten ist eben, wie gesagt, von diesen muslimischen Institutionen und Dachverbänden nicht möglich. Hier findet alles auf rein ehrenamtlicher Basis statt. Eine Professionalisierung der muslimischen Arbeit in den genannten Feldern würde den Muslimen, aber auch der gesamten Gesellschaft zugutekommen. Das ist so eine Aussage von Ayman Masih, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Muslime. Es gibt vier islamische Dachverbände in Deutschland. Es ist die DITIB, der Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland, so nennt sich das, Verband islamischer Kulturzentren und Zentralrat der Muslime. Das sind so die vier, vielleicht aus meinen Recherchen habe ich jetzt diese vier. Die vier, ne. Fünf? 1, 2, 3, 4. Ne, 4.
Wir sind doch alle im Islamrat, ne? Alle 4.
Ne, das ist der Koordinierungsrat der Muslime. Genau, diese vier Verbände sind eben auch nochmal mit jetzt im Koordinierungsrat oder der Muslime auch nochmal so ein Thema. Ja. Vielleicht hat da mehr jemand mehr Expertise drin.
Islamgipfel, was ist das?
Wie bitte?
Was ist der Islamgipfel in den Bundesrat? Islamgipfel gibt es ja auch.
Gut, das ist ja von der Regierung, glaube ich, vom Staat ja organisiert. Das sind die Konferenzen, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich bin kein Experte, wenn jemand dazu was sagen kann, zu diesen Islamgipfeln. Okay, das nächste oder die letzte Folie ist das Ganze. Wie gesagt, ich habe das Ganze jetzt als Person, als Bürger euch vorgetragen, also in keinem Amt, als irgendwie Hilfsvorstand oder was auch immer, sondern meine Person. Wie ich das Ganze sehe und warum, vielleicht anhand bei mir, warum ich mich jetzt aus Glaubensgründen engagiere. Da spielt die Hizmet-Bewegung für mich persönlich eine ganz große Rolle. Ich bin, wie gesagt, seit 93, seitdem ich 14 bin, habe ich Kontakt. Anfangs über meine Eltern gehabt und dann eben all die ganzen in der Jugendzeit, in den Studienzeiten, in verschiedenen ja, Etappen meines Lebens habe ich mich engagiert, weil eben in der Hizmet-Bewegung für mich persönlich vom islamischen Gelehrten, der eben diese Bewegung vorangetrieben hat, Fethullah Gülen, für mich irgendwo ein Reformer ist. Wie gesagt, das ist meine Meinung, es kann jeder irgendwie anders drüber denken, dass eben genau dieser Ansatz des Propheten, dass die Zielgruppe eben alle Menschen sind und nicht nur Muslime, ihm bei einem islamischen Gelehrten, obwohl er sehr konservativ und aus dem sunnitischen Kontext kommt, ganz deutlich, und das ist das, was mich eigentlich so beeindruckt hat, dass er gesagt hat, ne, Kopf hoch und alle Menschen und das Miteinander und dass es jemand sagt, der eigentlich, wie gesagt, einen konservativ-sunnitischen Islam predigt. Und dieses, dass das Zusammenkommen, dass mich das persönlich beeindruckt hat und ich deswegen eben mich engagiere. Ganz kurz, es ist nur eine Folie und danach ist auch eigentlich Schluss. Bei dieser Bewegung handelt es sich um eine religiöse, das ist jetzt ganz wichtig, das habe ich auch die ganzen Jahre, weil man drin ist, man sieht da den Wald voller Bäume nicht, man fragt sich irgendwann mal, ja, ne, was ist es, wie ist es? Es ist eine religiöse und eine soziale Bewegung, also es sind zwei verschiedene Sachen, es ist auch nicht einfach zu begreifen. Und es ist eine Trennung zwischen religiösen Themen und den, sage ich mal, weltlich-sozialen Angelegenheiten. Und es sind auch zwei verschiedene Ziele in diesen beiden Streams. Man muss sie auch trennen. Religiös und weltlich-sozial. Die religiösen Ziele dieser Bewegung ist nochmal, warum leben wir als Muslime, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Wie wird das dort gemacht? Durch Erlangen von Spiritualität und islamischen Lehren, wie als wenn ich meine Person vorgestellt habe, diese religiösen Zirkel, wo ich mit teilgenommen habe, wo ich das mit organisiert habe. Da ist das Ziel in diesen Zirkeln, dass man den Koran liest, dass man verschiedene Werke liest, von Sayyid Lutz oder von Fethullah Gülen auf andere Themen und dass man dort eben das Ziel hat, islamisches Wissen zu generieren und zu bekommen, um Spiritualität zu bekommen, mit dem Ziel, das Wohlgefallen Gottes zu. Das sind so die religiösen Ziele. Und da ist die Zielgruppe, sage ich mal, in dieser Bewegung natürlich Muslime in erster Linie. Ganz klar. Das zweite Thema, was dann für mich eben diese Komplettierung des Ganzen ist, sind die weltlich-sozialen Ziele. Ne? Und da ist es das oberste Ziel, der Beitrag zum Weltfrieden. Leisten durch Bekämpfung von Armut, Unwissenheit und Uneinigkeit, Konflikt. Das ist eine Aussage von Sayyid Mursi, der bis von Ende 18. Jahrhundert bis 1960 gelebt hat in der Türkei. Dass er gesagt hat, das sind so unsere Probleme eigentlich in diesem Jahrhundert. Die Armut, die Unwissenheit, also Bildung, das Thema und die verschiedenen Konflikte, dass man sich uneinig ist, dass man nicht miteinander redet. So. Und das sind so die weltlich-sozialen Ziele. Und da ist die Zielgruppe alle Menschen, unabhängig ihrer Herkunft, unabhängig ihrer Religion oder Rasse. Das sehen wir daran, dass diese Bewegung eben auch Schulen hat. Schulen, Kindergärten, es ist hier auch ein Kindergarten in der Natopstraße, es ist gar nicht weit weg von hier. Und da sind, glaube ich, über 30 Nationalitäten unterwegs. Ne? Also das heißt, man sagt, es ist eine religiöse Bewegung, aber wie gesagt, das ist, wenn man sagt, okay, ich habe eben diese Welt, in Anführungszeichen, welche sozialen Ziele, um meinen Beitrag für den Weltfrieden zu leisten, eben in meinem Mikrokosmos in Essen, ist es eben diese Kita. Aber es sind zwei verschiedene Sachen. Man macht es klar, ich persönlich engagiere mich natürlich, weil ich denke, dass mir das im Gegensatz was bringt, ja, aber in dem, was ich tue, in der Hilfsorganisation, wo ich bin, habe ich keine religiösen Ziele. Der Antrieb ist persönlich, ja, aber die Ziele die Ziele und die Leitbilder eben dieser Institution, ob es jetzt Hilfsorganisationen sind, Schulen oder Kindergärten, sind eben keine religiösen. Und da möchte man konkret ein lokales, kommunales Problem lösen, einen Beitrag dazu leisten für die Gemeinschaft. Genau, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, eben in mehr als 150 Ländern tätig. Und dann habe ich eine Aussage von Fuller, das ist ein Politikwissenschaftler, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der das Ganze eigentlich so auf den Punkt bringt für mich. Er sagt, die Hizmet-Bewegung hat ein Flaggschiff-Programm ins Leben gerufen, im Zuge dessen ein Netzwerk von Hunderten von Schulen aufgebaut wurde. Die Mittel dafür stammen von der Gemeinschaft. Die Finanzierung all dieser Themen, die findet, wie gesagt, zu 100% durch Spenden und Beiträge statt. Und von Geschäftsleuten, für die der Bau, das ist genau das, was eigentlich für mich Friedrich Lenzer einen Reformer macht in der ganzen Geschichte. Für die der Bau einer Schule das moderne, fromme Äquivalent zum Bau einer Moschee ist. Das ist eigentlich nach dem Satz, für die der Bau einer Schule genauso wichtig ist wie der Bau einer Moschee. Und das ist für mich so dieser Reformgedanke. Wenn man sich die islamischen Gelehrten in der heutigen Zeit, wie gesagt, ich bin kein Experte, aber ich kenne wenige oder keinen, der so viele Leute motiviert hat, sich, sag ich mal, in diesen weltlich-sozialen Zielen zu engagieren und dass die Leute auch daran glauben, dass es auch zu der Religion gehört. Eben nicht nur in Moscheevereinen, sondern auch woanders sich zu engagieren und in Anführungsstrichen weltlichen Themen. Und eben der Satz, den wir auch oft gehört haben, dass er sagt, baut Schulen statt Moscheen. Das heißt nicht, dass man das Thema der Moscheen abwertet oder irgendwie minderwertig. Man braucht Moscheen definitiv. Wie gesagt, macht natürlich eine Ansage an die Gläubigen, dass die Gläubigen sagen, okay, was soll ich tun, wo soll ich mich engagieren? Okay, ich baue eine Moschee oder einen Korankurs. Braucht man auch, aber er sagt, das andere Thema ist genauso wichtig. Weil wenn wir uns angucken auf der Welt, was an Ungleichgewicht ist aktuell zwischen Arm und Reich, gibt es verschiedene Ursachen. Das Thema Bildung ist ganz wichtig. Genau aus diesem Kontext der habe ich mich jetzt bewegt persönlich und ja, hoffe, dass ich irgendwie das Thema ein bisschen erläutern konnte, ein bisschen näher bringen konnte. Ich bin jetzt am Ende. Wenn ihr was dazu sagen wollt, oder ist jetzt offen, also ich habe keine Folien mehr.
Ja, das wurde schon mehrmals betont, aber Almosen bedeutet halt für mich, es steht auch zum Koran, es hat nicht nur das Spenden, das Finanzielle, sondern auch von der Zeit und von dem Wissen soll man ja spenden. Und dadurch fühle ich mich halt den islamischen Hilfsorganisationen näher als den anderen Dachverbänden, weil die halt des Öfteren nur auf das Finanzielle sich spezialisieren. Die ständig Hilfsorganisationen nach Afrika und anderen hilfsbedürftigen Ländern schicken und immer nur noch auf das Finanzielle fixiert sind. Was mich so an den islamischen Organisationen halt fasziniert ist, dass die halt versuchen, natürlich auch finanzielle Unterstützung, sei es Wasserbrunnen oder was weiß ich, aber auch versucht, das eigentlich zu beheben, mit Bau der Schulen, dass die Bildung dort gefördert wird von Kindern. Und genau diese drei Punkte der Almose eigentlich erfüllt werden. Die Spende wird erfüllt, Leute spenden von ihrem Wissen, reisen Lehrer aus aller Welt dahin und verlassen ihre Heimat, um dort die Lehre von bildungsfernen Menschen zu erweitern und auch für ihre Zeit auch. Und das ist halt so, was mich halt fasziniert, was im Koran eigentlich auch empfohlen wird. In dem Sinne, man soll von allem spenden und nicht nur finanziell. Deswegen, also es gibt viele Dachverbände und Islamverbände, die Almosen und Hilfsorganisationen fördern, aber was mich so motiviert, mehr an diesem Islamhilfsorganisationen zu spenden, ist halt dieser Aspekt.
Also ich habe eine Frage unter diesem Begriff Hizmet. Es gibt viele Organisationen. Ist das nur für die Türken zum Beispiel, die hier in Deutschland sind, oder für alle Leute? Es gibt Hilfe zum Beispiel hier in dieser
Kindergarten.
Und so. Ist das, es gibt Hilfe nur für die Türken?
Nein, das sind mehr als, wie gesagt, das sind 50 Kinder, glaube ich. Und
65 Kinder, 16 dazu.
Ich habe vorhin 30 gesagt, also 16. Also es ist für alle Menschen. Für alle.
Wir sind Chinesen dabei.
Nicht nur für Türken oder nicht nur für uns.
Aber das. Ich war in der Türkei vor 6 Monaten lang und ich habe auch in einem Studentenheim gewohnt, auch gehört zu. Ich weiß nicht, ob war das Hizmet oder so etwas
anderes. Mittlerweile kannst du auch
in der Türkei nicht. Schulen oder so oder Studentenheime. Und es gab immer diese Politikerrichtung oder so. Ist es auch hier so? Es gibt die Politikrichtung?
Ja, natürlich.
Es ist einfach nur religiöse Organisationen.
Ich habe jetzt natürlich das Thema Hizmet in unserem Kontext gesehen, ne? Dass jetzt Hizmet und Fethullah Gülen und die ganzen Aktionen mit der Türkei, das ist natürlich sehr aktuell und was jetzt in der Türkei passiert ist, seit letztem Jahr Sommer oder was seit 3 Jahren eigentlich passiert, da bin ich jetzt natürlich nicht drauf eingegangen, würde ich jetzt auch umgehen, aber deine Frage war, ist es nicht nur für Türken, sondern für alle? Mhm. wie gesagt, es sind ja über 150 Ländern eben diese Bewegung aktiv und in den meisten Ländern sind es keine muslimischen Länder. Es geht ja von Brasilien bis Afrika oder auch europäische Länder. Da ist eben das Ziel, eben diese, was ich da vorhin gesagt habe, diese weltlichen sozialen Ziele, also einen Beitrag für den Weltfrieden zu leisten, in der konkreten Umsetzung, dass man eine Schule gründet, dass man einen Kindergarten gründet und dass man ganz klar ein lokales Problem damit löst. Und da ist die Zielgruppe, sind alle Menschen.
Aber du meintest ja auch, hieß mal was mit Politik oder ja,
ja. Ach so.
Also er meinte, er war in einem Wohnheim in der Türkei, das war auch von der Sowjetunion und er wusste jetzt nicht, sind die eher politisch orientiert oder religiös? Also das wollte er.
Vor 6 Monaten hast du gesagt?
Nein, für 6 Monate war er.
Ach so, wann?
3 Jahre.
Ungefähr?
Vor 3 Jahren war er.
Das kann sein, dass das vielleicht ein Spenden-WG oder war und dass da dort eben in den Trägerschaft von diesem Verein war. Das kann sein. Aber die Frage ist, ob das mehr politisch ist oder nicht.
Ja, genau.
Das wird jetzt in den Rahmen springen. Ich persönlich denke, dass es nicht so ist, aber wie gesagt, können auch andere anders denken. Aber
wie haben Sie das denn empfunden? Wie haben Sie es gemerkt, dass es diesem Jahr wird und wie haben Sie es empfunden? Ja, ich war einfach nur zu studieren und Türkisch. Am Anfang habe ich nichts verstanden.
Du hast Türkisch studiert, doch?
Ja,
kannst
ein bisschen.
Okay.
Türk aus.
Türk aus,
ja, am Anfang war für mich, ich wusste nicht, was das ist, bewusst so eine Gruppe oder eine Organisation, es war einfach still im Teil. Und ja, aber wir haben immer getroffen, jede Woche und so. Und danach habe ich das mit meinen Freunden und so viel unterhalten. Danach habe ich verstanden, dass es etwas Religiöses auch an Politik. Ein bisschen.
Okay.
Ja, aber ich wusste das gar nicht. Und ich wusste jetzt nicht, ob alle diese Organisationen auch in 150 Ländern sind, hat zu tun mit Politik was zu tun oder nur Religion.
Also in den Ländern ist die Ausprägung der Bewegung sind eigentlich Schulen. Wenn man über Schulen, Nachhilfezentren oder Kulturzentren, wie gesagt, ob es in Südamerika ist, ob es in Afrika ist, ob es in Asien ist, sind eigentlich Schulen. Also zu 70-80% der Institutionen in diesen Ländern sind eigentlich Schulen.
Ja, okay.
Du kannst vielleicht da mal.
Vielleicht zur Ergänzung. Die Hizmet-Bewegung an sich vertritt eher einen sophistischen Islam. Und im Gegensatz dazu ist vielleicht der politische Islam, der sozusagen in der Türkei so ausgeprägt ist. Also Sophismus, Mystik, die haben eigentlich kaum was mit Politik zu tun. Da geht es eher um das Individuum selbst. Also Politik ist in der Hinsicht eigentlich eher nicht.
Okay, soziale Verantwortung im Islam war das Thema.
Ich habe noch eine Frage. Ich bin ein bisschen hängen geblieben. Ist es, also für Muslime ist es natürlich immer schwierig zu sagen, aber ist es nicht selbstverständlich, dass sich Engagement und Wohltätigkeit an alle richtet? Oder so die, also ist es so, dass viele Muslime tatsächlich denken,
nur für die eigene Community.
Ja, das finde ich, find ich spannend, weil für mich ist das so dieses, dass irgendwie alle Menschen von Gott geschaffen sind und alle Menschen, deswegen wir allen Menschen irgendwie dienen sollen, ist für mich was religiös Grundlegendes irgendwie. Und ja, fand ich spannend, dass du das so betont hast.
Ja, ich denke also in der Theorie jetzt, das heißt, was heißt in der Theorie, also die Ansagen Gottes im Koran und auch von Propheten sind eben anders. So, und jetzt kann man lange darüber streiten, wie es in der Realität ausschaut. Und ich habe jetzt meine subjektive Wahrnehmung ist, dass wir da schon noch was tun können. Und ich denke, dass viele Muslime, wenn es um soziale Verantwortung geht, erstmal vielleicht, denke ich, an die eigene Community vielleicht denken und sagen, okay, aber wieder, das ist meine Wahrnehmung, und Statistiken ist anders belegen.
Vielleicht ein Erklärungsversuch wäre, dass es ja der muslimischen Community nicht so gut geht wie vielleicht in anderen Communities oder in anderen Bevölkerungsteilen, dass man praktisch erstmal sich selbst auf die Beine hilft, in Anführungszeichen. Und wenn man praktisch irgendwo auf Augenhöhe mit den anderen ist, dass dann man vielleicht einen Schritt machen kann. Und
okay.
Also kann ich mir vorstellen, obwohl ich das jetzt nicht vertrete oder führe.
Vielleicht ist es länderspezifisch anders, vielleicht ist es irgendwo, weiß ich nicht, in Indonesien oder in anderen muslimischen Ländern, die sich anders. Ich habe, wie gesagt, deswegen habe ich versucht, immer meinen persönlichen Hintergrund zu sagen. Also, wie gesagt, es ist eben der türkische Background, aus dem ich komme und ja, davon nur eigentlich erzählen kann.
Ja, viele ich sag mal, viele Muslime sind auch unwissend ihrer Religion gegenüber, was eigentlich Gott von ihnen möchte und ja, haben den Koran so gesehen im Bücherregal stehen und wissen nicht, was da drin steht. Ne?
Ja.
Und ich persönlich zum Beispiel schicke meine Almosen besonders nach Afrika, zu notdürftigen Kindern. Und wenn ich meine Freundin, Bekannte, Verwandte aus der Türkei das erzähle, dann gelte ich schon fast als Verräter nach dem Motto, warum schickst du dein Geld in die Türkei? Weil ich soll zuerst den Muslimen in der Türkei helfen, wo ich herkomme. Und wenn ich dann halt von dem Thema erzähle, wie wir es heute behandelt haben, können sie das nicht verstehen. Und ich sage, in der Türkei sind aber schon Leute, die den Türken dort schon helfen. Aber andere brauchen das auch und so weiter. Und das können die meisten eigentlich nicht verstehen, weil sie ja, ihre Religion nicht so ausleben, wie sie eigentlich ausleben müssten, weil sie es eben nicht kennen.
Hm. Okay, ich darf nur vielleicht eine praktische Erfahrung mitteilen zu der Frage. Und zwar, als wir diese Almosenverteilungszeit hatten, habe ich auch mal persönlich gefragt.
Warte schon, ganz Entschuldigung, dass ich unterbreche. Du warst jetzt in Afrika letzte Woche, ne?
Nee.
Und du warst
das war ich. Das war der Frage. Ich war in Äthiopien mal in einer ähnlichen Situation, aber ich war in der Türkei zu Besuch und da habe ich auch Verwandten gefragt, wen könnte ich denn jetzt? Und dann haben die mir Verwandten, nahe Verwandten gebracht, die ich dann was geben hätte wollen. Die habe ich aber nicht gemacht. Aus welchem Grund auch ich jetzt sage, ist, die vier, die mir da vorgestellt wurden, kamen mit einer hatte eine Zigarette hier, Marke Marlboro, und der andere hatte eine iPhone 4 oder eine 5, keine Ahnung, in der Hand. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn jetzt? Sind die bedürftig? Und dann kam mir der Gedanke, als ich mal in Äthiopien war, und da sterben die Leute wirklich für 500 Gramm Reis. Und wer ist denn bedürftig? Und ob es jetzt mein Glaubensbruder ist? Ich sage, das sind nicht meine Glaubensbrüder vielleicht, aber meine Menschensbrüder. Und ich sage mir schon Hintergedanken, oder der Background des Islam sagt immer, wir sind Menschenbrüder. Wir müssen nicht islamische Brüder, muslimische Brüder sein, wir sind alle Menschenbrüder. Deswegen verteile ich oder gebe ich gerne auch an äthiopischen Menschen oder an Mosambik oder an Kirgisisch, wo ich alle selber jetzt war. Und deswegen verteilen wir im Islam langen Bürger der Welt, nicht nur diesen 1,7 Milliarden Menschen.
Nur ergänzen. Und zwar glauben wir Muslime ja daran, dass wir von Adam und Eva abstammen und dass so gesehen alle Menschen Brüder und Schwestern sind. Und der Glaube an Gott ist eigentlich, dass man an die Existenz Gottes glaubt und an die Einheit Gottes. Und Gott sagt, ich habe verschiedene Menschen erschaffen, damit ihr verschiedene Menschen und Kulturen und Religionen kennenlernt, damit ihr neugierig aufeinander seid. Und wenn man das verneint und andere Menschen, andere Rassen nicht akzeptiert, so akzeptiert man im Gegenstoß auf Gottes Einheit nicht und man glaubt dann auch nicht an Gott. Das hatte ich mal gelesen, das hat mich auch sehr berührt. Deswegen ist es wichtig, dass man mit allen eigentlich aus derselben Augenhöhe ist und dass man andere Rassen, andere Kulturen, andere Religionen einfach akzeptiert und respektiert.
Okay, ich denke, das reicht. Wir haben eine Stunde 13 Minuten. Wie gesagt, sollte nur ein Impuls sein, Einführung, jeder kann im Internet recherchieren oder auch andere Verwandte oder die Welt sich informieren. Ja, ich bin fertig. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Ja gut, das Format war jetzt ein bisschen anders. Wir hatten es ja in der Regel so, dass jemand einen Vortrag hält und dass man danach so eine Diskussionsrunde hat. Das war jetzt so ein bisschen beides gemischt. Also wir haben normalerweise angesetzt von 18 bis 20 Uhr. Wir haben jetzt, mehr als eine halbe Stunde Zeit. Können uns gerne untereinander unterhalten. Wir haben auch, glaube ich, noch so Kaffee nicht, aber Kuchen.
Tee
haben wir auch noch. Super. Ich glaube, so ein bisschen fürs leibliche Wohl kann man sich jetzt so ein bisschen bewegen. Und ja, draußen noch eine Runde vielleicht machen, man kann noch weiterhin.
Erstmal stärken und dann reden. Ne? Ja.
Ja.
Ich bin nicht dringend auf dem Boden.